Danke, dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt.
Nicht ein Prediger und nicht zwei, nicht drei, sondern vier heute, die euch das Wort bringen werden. Und ich möchte euch ganz kurz bitten, mal nach vorne zu kommen und mit einem fetten Applaus natürlich sie zu begrüßen. Und wir haben sie schon im ersten Gottesdienst gehört und das war der absolute Knaller. Und wir haben gedacht, das ist eine tolle Chance einfach von verschiedenen Leuten zum Thema Gebet was zu hören, zum Start dieses 21 Tage des Gebets. Und wir haben den vier gesagt, das Thema ist, mein Gebet ist, ... Und sie sollten selber überlegen, was Gott ihnen aufs Herz legt, um diese Lücke da zu füllen. Und das ist der absolute Knaller. Ich kann es euch jetzt schon sagen. Anni wird den Start machen. Sie ist mit Manna verheiratet, hier ihr Fan in der ersten Reihe. Sie leitet jetzt mit Alex auch eine Gebets-Live-Group im nächsten Semester. Tobi leitet unser ganzes Next-Step-Team, Hammer und Kim, unser Kommunikationsteam. Robin ist Campus- und Worship-Pastor hier und es ist einfach der Hammer, dass wir auch die nächste Reihe von Leuten und Predigern mit reinholen. Ich möchte euch ermutigen, sie anzufeuern, sie zu ermutigen. Für manche ist es das erste Mal, dass sie predigen, dass ihr euch reinhängt und zuhört, weil es ist eine Sache zuzuhören und eine andere Sache zu predigen. Und ich glaube, man braucht beides. Man braucht gute Zuhörer und man braucht einen guten Prediger. Und gute Prediger haben wir? Haben wir gute Zuhörer? Yes, deswegen lass sie anfeuern. Ich bete kurz für die und dann wird Anni den Start machen heute. Jesus, wir danken dir so sehr dafür, dass du dein Wort benutzt, um uns zu verändern. Dank dir für dieses Privileg, mit dir einfach ins Gespräch zu kommen durch Gebet, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du die vier segnest, dass du sie mit Vollmacht segnest, mit deinem Heiligen Geist, mit deiner Kraft, Herr, dass sie in die Herzen sprechen von uns, Herr. Ich bete, Jesus, dass du uns veränderst, dass wir anders aus diesem Saal rausgehen, als wir heute Morgen reingekommen sind. Dank dir, Jesus, Herr, dass du lebst und dass du zu uns sprechen möchtest. Und wir geben dir jetzt schon die Ehre für das, was du heute tun möchtest. In Jesu Namen. Amen. Amen. Nochmal einen fetten Applaus für die vier und dann geht's los.
Ja, also was heißt Gebet für mich? Mein Gebet ist echte Beziehung leben. Und wisst ihr, ich habe mich immer so gefragt, wie machen die Leute das, die dann auf der Bühne stehen und so coole Zeugnisse erzählen, was Gott alles in ihrem Leben gemacht hat. Und ich habe mich auch voll danach gesehnt und ich habe immer wieder so nachgefragt und überlegt, was machen die alle gleich? Und ich bin einfach auf diesen einen Punkt gekommen und das ist wirklich Gebet. Und zwar ist Gebet nicht nur dieses einseitige Beziehung leben, ne? Wie, was weiß ich, ich rufe jetzt eine Freundin an und sage, wie mein Tag war und erzähle alles und leg dann auf und frage nicht, hey, wie geht's dir, was denkst du dazu? Und Beziehung leben und Gebet ist zweiseitig. Und ich habe irgendwann gemerkt, krass, ey, Gott, geht es auch nicht nur darum, dass ich jetzt so ein Pflichtprogramm habe, so 1-2 Stunden pro Woche, sondern Beziehung leben heißt im Alltag wirklich jeden Tag, immer und überall. Und wie das für mich aussieht, das habe ich im ersten Gottesdienst auch schon gemacht, da haben andere gesagt, also ich ziehe meine Schuhe aus. Und der Grund dafür ist, dass ich auch einfach so zu Gott komme. Ne, manche sagen, hey, die Schuhe stinken, ja, manchmal ist das tatsächlich auch so. Mein Leben ist nicht immer perfekt, ich bin nicht perfekt. Und manchmal ist das auch so, dass Gott so sagt, okay, aber ich bin trotzdem da. Und ich möchte euch einfach ermutigen, ne, egal wie ihr euch fühlt, egal wie es euch geht, ihr dürft immer vor Gott kommen. Und ich saß heute Morgen oder eben gerade hier vorne und ich hatte irgendwie voll das Gefühl, dass hier jemand ist, der Gott so fragt, hey, und gibt's dich überhaupt? Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass du Gott gefragt hast, gib mir ein Zeichen. Und ich möchte einfach jetzt einen dieser Schuhe nehmen und ich möchte dir das sagen, dass es da Hoffnung gibt. Und für jeden, der heute hier sitzt und der diese Hoffnungslosigkeit hat, es gibt Hoffnung. Weil was Gott macht, ich habe jetzt einfach nochmal einen Stift mitgebracht, was der macht, ist, der nimmt so einen weißen Turnschuh und der fängt an, darauf rumzumalen. Und das ist deine Geschichte mit Gott. Ich glaube auch, manche sitzen hier und fragen sich, wie kann ich denn diese Beziehung so leben? Und ich glaube, was Gott sagen will, ist, hey, es ist ein Abenteuer. Es ist nicht einfach nur in die Kirche gehen und du gehst zurück und das war's. Ne, Gott hat so eine Sehnsucht danach, Beziehung echt mit dir zu leben. Und wisst ihr, ich habe jetzt auch einen Bibelvers mitgebracht, weil Beziehung leben heißt nicht nur immer reden und es ist auch einfach das Wort Gottes kennen. Und das ist ein Vers, wo es um Beten geht. Es gibt so viele Verse. Ich lade euch ein, da mal richtig in die Bibel einzutauchen und sein Wort zu kennen. Das ist so wichtig. Und hier steht, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Und wisst ihr, für mich ist immer so Frieden, das ist so ein Wort. Ich weiß nicht, ob jeder damit was anfangen kann. Aber ich glaube, dass da so eine tiefe Wahrheit drinsteckt. Und die Frage ist, wie können wir das bekommen? Ne? Manche sind vielleicht rastlos und fragen sich, wo ist der Sinn? Wie kann ich mein Leben gestalten? Und ich glaube, Gott möchte dir heute diesen richtig tiefen Frieden geben. Und was du machen kannst, ne? Du kannst deine ganzen Sachen so vor Gott bringen und alles, ne, was du auch möchtest, was du dir wünschst. Aber wir dürfen das auch mit Danksagung tun. Und ich glaube, da gehört mehr dazu. Ne? Wir dürfen sagen, was nicht gut läuft, was wir uns wünschen. Aber auch diese Frage, hey Gott, wie stellst du dir meine Zukunft vor? Ne? Ich hab mega viele Träume. Ich liebe das zu träumen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir auch Gott fragen, Gott, was für Träume hast du für mein Leben? Und auch für die, die vielleicht jetzt so in der hinteren Reihe sitzen, vielleicht auch weiter vorne. Und die sich so fragen, ja, wie ist das denn, ne, Gottes Stimme hören? Also wie kann ich diese Beziehung leben? Also wie kann ich das hören, was er für mich hat? Da habe ich euch jetzt einen nächsten Vers mitgebracht, wo es auch einfach darum geht, ein neues Versprechen einfach zu hören. So. Und das heißt, meine Schafe hören meine Stimme. Ich weiß, Schafe ist nicht so cool, damit verglichen zu werden auch nicht. Aber da steht, dass Jesus der Hirte ist, der gute Hirte. Und wir als seine Schafe können seine Stimme hören. Und wisst ihr, ich habe so Leid, so ein kraftloses Christsein zu leben. Ich glaube, das Leben mit Gott ist so ein Abenteuer. Ich will sehen, wie Leute geheilt werden, wie unsere Stadt sich verändert. Und ich glaube, dieses Wort ist so ein Schlüssel dafür. Ne, also, dass wir seine Stimme hören können. Und wenn ihr das noch nicht für euch so empfangt, dann sucht weiter, weil es ist ein Versprechen. Ich möchte euch da ermutigen, da reinzugehen. Und ich habe euch noch einen Vers mitgebracht. In diesem Vers geht es darum, dass wenn wir suchen, dass wir finden. Und das ist auch so eines dieser Versprechen. Ne? Also ich glaube, wenn wir das noch nicht erleben, was in der Bibel steht, wie die Heilung, wie die Dinge, die passieren und so weiter, dass wir noch nicht da angekommen sind, wo wir hin sollen. Ich glaube, dass Gott wirklich diese Stadt verändern will, die Beziehung verändern will. Und ich möchte das jetzt einfach nochmal so beten und freue mich dann auch, was gleich noch kommt, weil das Hammer ist. Papa, ich danke für jeden, der hier sitzt. Und ich danke dir für alle, die sich so fühlen wie so ein weißer Schuh, da eine Hoffnungslosigkeit haben. Und ich bitte dich, Papa, dass da jetzt Hoffnung reinkommt. Und ich spreche dir jetzt einfach zu, dass mein Gott in der Lage ist, alles zu machen. Dass alles möglich ist mit meinem Gott. Und auch für jeden, der dich kennt, aber deine Stimme noch nicht so hört, auch im Alltag nicht. Ich bitte dich einfach, dass da eine Frische reinkommt. Dass der Wind da reinweht, Herr. Und dass diese 21 Tage Gebet dafür genutzt werden, dass das Leben dieser Leute sich verändert, Herr. Und ich danke dir, dass wir uns eins machen können als deine Gemeinde. Und ich möchte dich herausfordern, wenn du heute Morgen hier sitzt und nicht genau weißt, ob es diesen Gott gibt, stell ihm diese Frage ehrlich und offen. Sag ihm das. Gott, ich kann mit dir nichts anfangen. Ich weiß gar nicht, ob es dich gibt. Und Papa, ich bitte dich, dass die Leute, die da jetzt diese ehrliche Fragen stellen, dass du diese Antwort gibst. Amen.
Hi, ich bin Tobi. Viele von euch kennen mich wahrscheinlich von Next Steps schon. Hammer, heute hier zu sein und euch über mein Gebetsanliegen, was mir so am Herzen liegt, kurz was zu erzählen. Mein Thema ist Heilung. Von Beruf aus bin ich Kinderarzt und arbeite jetzt seit einem Jahr in der Uniklinik hier in Köln. Und offensichtlich ist Heilung, liegt ein bisschen auf der Hand, dass das ein Thema ist, was nah an meinem Herzen ist. Für das letzte Jahr habe ich als Studienarzt gearbeitet und habe klinische Studien mit Kindern durchgeführt, die an chronischen genetischen Erkrankungen leiden, die nicht heilbar sind, ja, die wirklich eine schwere Einschränkung in ihrer Lebenszeit haben und auch in ihrer Lebensqualität, die richtig drunter leiden. Und ja, der Sinn dieses Jahres ist einfach da, diese Forschung voranzutreiben, dass neue Medikamente gefunden werden für diese Erkrankungen. Es war super spannend. Und eine von den Sachen, die mir nochmal so bewusst geworden ist in der Medizin, ist, dass wenn man eine Erkrankung hat, es gibt so viele verschiedene Arten und Weisen, eine Erkrankung zu behandeln und so viele Behandlungsansätze. Ja, es gibt zum Beispiel den präventiven Ansatz, dass man von vornherein sagt, wir geben alles, damit es überhaupt nicht erst ausbricht. Dann gibt es den Ansatz, der symptomatisch arbeitet, wo man quasi sagt, ja, die Erkrankung ist da, ich kann nichts dagegen machen, aber die Symptome, die die Erkrankung bringt, Fieber, Schmerz, was auch immer, die können wir mit den und den Sachen behandeln, aber das Kernproblem bleibt bestehen. Und dann gibt es die kurativen, die heilenden Therapieansätze, wo es wirklich ja, Lösungen gibt für Probleme, die das ganze Ding wiederherstellen und danach ist es so, als wäre es nie da gewesen. Das ist Wahnsinn. So ein Beispiel dafür mal. Lungenentzündungen oder Hirnhautentzündungen. Wenn einer von uns sowas kriegt und damit früh genug zum Arzt geht, ist das eine Sache von 2 Wochen Antibiose nehmen und danach bist du davon geheilt und hast es nicht mehr, folgenlos. Vor 200 Jahren waren beide dieser Diagnosen Todesurteile, sofort. Da war nicht irgendwie groß Antibiotikum oder irgendwohin, wo ist der beste Arzt. Da gab es überhaupt keine Medikamente, die irgendeiner Weise das hätten stoppen können. Und das ist Hammer, so zu merken, Gott wirkt da auch in der Medizin so viel und dirigiert den Fortschritt und die Möglichkeit für Menschen, heil zu werden und auch wie ein Medikament in deinem Körper wirkt. Das ist kein Zufall, dass Gott das so gemacht hat und dass wir Menschen so viel rausgefunden haben, dass das klappt und funktioniert. Und ich bete für jeden, der ja jetzt gerade so was Akutes hat, wo man einfach so eine akute Therapie braucht, die so hilft, dass ihr da einfach das findet, dass ihr Ärzte findet, die euch da helfen können. Ich bete aber auch für andere Erkrankungen, die deutlich komplizierter sind als nur eine Pille schlucken und dann wird es besser oder ein Antibiotikum, was immer funktioniert. Es gibt auch Erkrankungen, das sind diese chronischen Erkrankungen, wo es keine heilende Therapie gibt. Ja, wo man dauerhaft Schmerz hat, wo man dauerhaft belastet ist, wo man müde wird, erschöpft wird, Erkrankungen, die so in Schüben kommen, wo man mal für eine Phase ganz gut dabei ist und auf einmal zack, kommt es wieder und wird richtig schlimm und schlimmer als je zuvor. Und das sind richtig, also ja, wie gesagt, ich habe jetzt mit Eltern und Kindern viel zu tun gehabt, die solche Erkrankungen haben. Das ist richtig belastend. Und ich bete für solche Erkrankungen, weil ich glaube, dass Gott, auch wenn die Wissenschaft und Menschen da noch keine Möglichkeiten haben, dass Gott heilen kann. Und ich bete für Menschen, die an diesen Erkrankungen leiden. Und mir ist aber auch aufgefallen, es gibt andere Bereiche unseres Lebens, wo vielleicht viel mehr von uns mit eingeschlossen sind, die krank sein können, die infiziert sein können, ohne dass ein Arzt sagt, das ist die Diagnose. Was ich damit meine, ist, ich glaube, unsere Gedanken und unser Herz kann auch infiziert sein von Sachen. Und damit meine ich jetzt nicht Bakterien oder Viren, sondern auf der gedanklichen Ebene meine ich da Lügen. Lügen, die wir glauben, vielleicht schon seit unserer Kindheit, die irgendjemand mal über uns ausgesprochen hat und die einfach an uns geklebt, ja, kleben seitdem, die wir nicht mehr loskriegen. Und ich möchte dir einfach sagen, Lügen haben nichts in deinem Kopf zu suchen, weil Gott ist der Gott der Wahrheit. Gott ist der Gott der Wahrheit und er hat Wahrheit für dich. Und wenn du glaubst, dass du es nicht wert bist, geliebt zu werden, dann ist das eine Lüge. Ja, und wenn du das Gefühl hast, du hast irgendwas verbockt in deiner Vergangenheit, was jetzt dir den Zugang zu Gott versperrt, den Zugang zu dem Leben, was er für dich vorbereitet hat, dann ist das auch eine Lüge. Und davon muss man heil werden. Und das ist nicht eine Sache, die passiert so, sondern da braucht man, das ist ein Heilungsprozess, weil solche Lügen können jahrelang dein Denken und deine Entscheidungen beeinflussen. Und ich glaube, Gott will dich davon heilen, wenn du solche Lügen in dir drin hast. Ein zweiter Punkt, dein Herz kann von Ängsten belastet sein, auch chronische Ängste, die dich belagern, die dir immer wieder Sorge um deine Zukunft bringen, ja, die deine Gefühle beeinflussen, die so richtig so deine Gefühle hijacken und dich in irgendwelche Entscheidungen reinbringen, die vollkommener Quatsch sind, wo du im Endeffekt nur nachdenkst, ach, ja, natürlich, es war wieder die Angst, die da gesprochen hat. Und wir alle wissen, dass Angst ein richtig ätzender Ratgeber ist und nie irgendwas Gutes bringt, aber trotzdem fühlen wir uns so, ja, dem Ganzen untergeben. Und ich glaube einfach, Gott will uns von diesen Sachen, von chronischen Lügen und chronischen Ängsten befreien und heilen. Das Problem ist, wir als Menschen suchen uns voll oft symptomatische Therapien gegen diese Sachen selber. Wir haben vielleicht mal gebetet, es hat irgendwie nicht sofort was geklappt und nicht sofort was passiert und dann geben wir auf und suchen uns eigene Sachen. Und ganz oft sind das dann Dinge, wo wir uns irgendwie in irgendeiner Weise ablenken, ja, wo wir uns vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise betäuben, ja, und einfach so das Ganze nicht wahrhaben wollen, dass diese Sachen immer noch in unserem Leben sind. Ja, ich kenne das gut. Das ist einfach, jeder Mensch hat sowas. Und ich glaube, Gott will da eingreifen und will dich aus diesem Prozess befreien. Und wenn du jemand bist, der irgendwie sagt, boah, ich nutze Netflix oder Instagram oder Alkohol, Rauchen, keine Ahnung, es gibt so viele Dinge. Manche Menschen verletzen sich selber, nur damit man sich ablenkt von dem eigentlichen Schmerz, der in sich ist. Und ich glaube, Gott will dich davon befreien und Gott hat bessere Sachen für dich. Egal, welche symptomatische Therapie du entwickelt hast und egal, wie gut die funktioniert, um diese Kernursachen zu behandeln, symptomatisch. Ich möchte dir heute sagen, Jesus Christus kann mehr und Jesus Christus kann heilen. Wirklich heilen. Nicht nur Symptome behandeln, heilen. Und manchmal ist das ein Prozess, manchmal ist das nicht ein Gebet und sofort ändert sich alles. Aber ich möchte dich einladen, dass du die nächsten 3 Wochen nutzt als eine Zeit, wo du Gott diesen Schmerz, diese Lügen und diese Ängste nochmal neu vor ihn bringst und sagst, Gott, ich will geheilt werden und ich erwarte, dass du dich an deine Zusagen hältst, die du mir gegeben hast. Und ich glaube, Gott wird dich reinnehmen und in 2 Jahren guckst du zurück und sagst, da hat ein Prozess angefangen, in der Gottes heilige Kraft und heilende Kraft in mein Leben gekommen ist und Dinge verändert hat. Amen.
Mein Name ist Kim, ich bin ebenfalls Teil des Teams hier und das liebe ich. Ich liebe es, sonntags hier reinzukommen morgens von einem Gottesdienst und zu sehen, wie viele Menschen mit ganzem Herzen und mit ganzer Hingabe hier bei der Sache sind. Und Hingabe ist ein total starkes Wort. Ich weiß nicht, an was du denkst, wenn du Hingabe hörst. Ich habe es gegoogelt und habe euch ein paar Synonyme für Hingabe mitgebracht. Beispielsweise Ergebenheit, Eifer, Fleiß, Leidenschaft, Opferbereitschaft, Enthusiasmus oder Verzicht. Und ich glaube, wenn wir all diese Begriffe gedanklich kombinieren, dann kommen wir dem, was Hingabe ist, schon ein Stück näher. Aber um Hingabe wirklich zu verstehen, sollten wir natürlich nicht googeln, sondern in die Bibel schauen. Und schon sehr früh dort im Alten Testament sagt Mose zu seinem Volk, der Herr ist unser Gott. Ihr sollt ihn mit ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und mit all eurer Kraft. Und Jesus greift diese Worte von Mose später nochmal auf und bekräftigt sie nochmal und sagt, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem Verstand und mit all eurer Kraft. Klar ist, Hingabe ist etwas, das Jesus von uns fordert. Aber wie kann das praktisch aussehen? Wir haben total Glück, dass Jesus ein Mann klarer, deutlicher Worte ist. Manchmal sogar so deutlich, dass es erschreckend sein kann. Wir lesen in Matthäus, wie er zu seinen Jüngern sagt, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst. Ich persönlich finde das ganz schön drastisch. Mein Leben verleugnen, mein Leben verlieren. Ist das Hingabe? Ihr ahnt es. Die Antwort ist ja und nein. Denn in diesen scheinbar so harten Worten steckt auch eine total befreiende und liebevolle Message, zu der ich dir gerne 2 Punkte sagen möchte. Erstens, Selbstverleugnung ist nicht gleich Selbstaufgabe. Wenn Jesus von uns fordert, dass wir uns selbst verleugnen, dann heißt es nicht, dass er möchte, dass wir alles aufgeben, was uns ausmacht oder was uns Spaß macht, sondern dann heißt es, dass wir aufgeben sollen, was uns von ihm trennt. Ein Beispiel. Wenn du Netflix liebst, so wie ich, dann ist das total okay und jetzt geh nicht her und kündige dein Abo. Aber wenn du all deine freie Zeit und deine freien Tage damit verbringst, immer nur der besten Serie nachzulaufen und eine nach der anderen schaust, dann bist du ganz weit weg von Jesus und du bist weit entfernt von dem, was Hingabe ist. Gib also nicht auf, was du liebst, sondern löse dich von dem, was dich von Jesus trennt. Und das Zweite ist, dein Leben zu verlieren bedeutet, zu verstehen, wer du bist. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden, sagt Jesus. Und mein Leben zu verlieren, das klingt erstmal total nach Freiheitsberaubung und nach Tod. Aber es geht hier um den 2. Teil des Satzes. Der wird sein Leben finden. Wenn wir uns entscheiden, Jesus mit ganzem Herzen und mit all unserer Hingabe zu lieben, dann werden wir zwangsläufig Denkweisen, Verhaltensmuster und Gewohnheiten aus unserem Leben ohne ihn ablegen. Wir verlieren unser Leben, unser altes Leben. Und das ist auch gut so, denn erst jetzt sind wir bereit, das Leben zu leben, das er sich für uns wünscht. Und es bedeutet, dass wir ein Leben leben, in dem wir unsere Talente für ihn einsetzen und in dem wir erkennen, was unsere Identität ist, nämlich Jesus und nicht etwa unser Beruf, unser Status oder unser Geld. Und das zu erkennen, ist total befreiend. Wenn Jesus also von uns verlangt, dass wir uns selbst verleugnen und unser Leben verlieren, dann verlangt er von uns ganze Hingabe. Und das hat nichts mit Selbstaufgabe zu tun, sondern ist etwas Befreiendes. Und es bedeutet, zu erkennen, wer wir sind. Jetzt kommt die spannende Frage. Hast du Hingabe in deinem Leben? Ich glaube, dass wir in unserer modernen Zeit viel zu wenig Zeit für Hingabe haben. Oder wir nehmen uns den Raum dafür nicht. Aber weil wir jetzt mit 21 Tage Gebet und Fasten starten, habe ich euch 3 Vorschläge oder praktische Denkanstöße mitgebracht, wie wir ein bisschen mehr Hingabe in unseren Alltag bekommen. Und Vorschlag Nummer 1, und da schließe ich mich total ein, ist, lass uns ein bisschen weniger Netflixen und die Zeit, die wir dadurch gewinnen, in einen Menschen investieren, der gerade unsere Ermutigung braucht und unseren Zuspruch. Und Vorschlag Nummer 2 ist, lass uns unsere Talente und Gaben nicht verschwenden, sondern lass uns unsere Talente verschwenderisch für einen Dienst in unserer Kirche einsetzen. Und das nicht nur dann, wenn uns gerade danach ist oder wir nichts Besseres zu tun haben, sondern verbindlich. Das ist echte Hingabe. Und Vorschlag Nummer 3 ist, lass uns Hingabe im Gebet üben. Anni hat das so schön gesagt vorhin, Gott liebt den Dialog mit uns und nicht den Monolog. Er interessiert sich total für das, was dich gerade bekümmert, oder auch für das, was du, wofür du gerade dankbar bist. Und er möchte dir Antworten geben auf deine Fragen. Und das erfordert, dass wir uns einfach Zeit dafür nehmen, das auch zu hören. Das erfordert extra Zeit im Gebet. Und diese nächsten 21 Tage, die vor uns liegen, sind perfekt, um Hingabe im Gebet zu üben. Und mein Gebet ist, dass wir Jesus mit ganzem Herzen und mit ganzer Hingabe lieben und dass wir deshalb alles loslassen können, was uns von ihm fernhält und das Leben entdecken, das er sich für uns wünscht. Amen.
Hammer. So gut. Ich glaube, 21 Tage des Gebets wird echt ein Knaller. Mein Gebet ist übernatürlich. Und zwar ist mein Gebet übernatürlich, weil ich glaube, dass Gott noch so viel mehr für dich vorbereitet hat und für mich vorbereitet hat, als wir aktuell schon sehen können. Ich glaube, dass er noch lange nicht am Ziel ist mit dir und mit mir und dass er noch lange nicht am Ziel ist mit seiner Kirche hier in Deutschland und hier in Köln. Irgendwer dabei, der das mit mir glaubt? Sehr gut, come on. Ich habe euch eine Glaubensheldin aus dem Hebräerbrief mitgebracht, Sarah, die Frau von Abraham, die einen unfassbar großen Glauben hat. Und ich wünsche mir, dass wir zusammen lernen, einen großen Glauben zu entwickeln. Also Hebräer 11, Vers 11. Und Sarah, Abrahams Frau, die eigentlich unfruchtbar war, glaubte unerschütterlich an Gottes Zusage, dass sie noch ein Kind bekommen würde. Sie wusste, dass Gott alle seine Zusagen einhält. Sie wusste, dass Gott alle seine Zusagen einhält. Und tatsächlich wurde sie schwanger, obwohl sie dafür schon viel zu alt war. Ich meine, was für eine Hammerfrau, dass sie, obwohl sie schon wusste, dass sie unfruchtbar ist, 24 Jahre darauf gewartet hat, dass Gott seine Zusage hält. Was hat sie für einen unfassbar großen und vorbildlichen Glauben gehabt? Ich finde das ein super cooles Beispiel und echt ein übernatürlicher Glaube, den sie da hatte. Ich habe mal auch gegoogelt, die Definition von übernatürlich. Und im Duden steht dazu, über die Gesetze der Natur hinausgehend und mit dem Verstand nicht zu erklären. Ich glaube, Sarah hat definitiv nicht verstanden, warum sie 24 Jahre darauf warten musste, schwanger zu werden und hat garantiert auch nicht damit gerechnet, dass sie so lange warten muss, bis sie unfruchtbar ist, damit sie ein Kind bekommt. Und deshalb hat sie einen unglaublich großen Glauben und der ist vorbildlich. Ich war letztes Jahr in Norwegen angeln mit Dom, seinem Papa Alf, seinem Opa Kurt. Manni und ich, wir waren zu fünft, also 3 Generationen Jon, war echt ein Erlebnis. genau, wir waren angeln und wir hatten super geiles Wetter, Norwegen, super geiles Land, kann ich euch echt empfehlen. Wir haben so viel Fisch gefangen, dass wir sogar noch was da lassen mussten, war echt geil. Und dann gab es irgendwie so einen Tag, Wetter war ein bisschen schlecht, ich bin aufgestanden, habe mir erstmal den Kopf voll eingehauen, weil irgendwie haben die alle so Türe, die sind so, da muss man immer so durchgehen. Ich wusste nicht, dass die Norweger kleiner sind als wir, aber egal. Und ich hatte so einen Tag so, eher so, boah, Null-Bock-Einstellung. Und war ja so, ach, heute werden wir schon nicht viel fangen. Und Doms Vater, der Alf, so, what? Dom, du hast mir gar nicht gesagt, dass wir einen Kleingläubigen unter uns haben. Und ich so, okay, sorry. Aber ihr werdet es nicht glauben, das war der Tag, an dem ich den größten Dorsch von den gesamten Tagen, glaube ich, gefangen habe. Ihr kennt das beim Angeln, ist das so, der war so, so, so groß. Aber ich finde diesen Gedanken so Hammer, warum soll ich in den Tag reingehen und Gott irgendwie klein machen und sagen, boah ja, heute muss ich irgendwie durch oder wird schon nicht so geil. Warum nicht Gott groß machen und daran glauben, dass er übernatürlich wirken wird und ihm Raum dafür geben. Ich glaube, wir packen Gott manchmal in so eine kleine Box, tragen die so bei uns und wissen auch, cool, Gott, du bist an meiner Seite und ich habe dich dabei, egal wo ich heute hingehe. Und danke für mein lecker Essen heute und danke für meine Familie und meine Freunde. Und es ist super wichtig, dafür dankbar zu sein und sowas in sein Gebet einzuschließen. Das ist essentiell für unseren Glauben. Aber ich glaube auch, dass Gott noch viel weiter darüber hinaus in unserem Alltag wirken will. Ich glaube, er will aus dieser Box raus und will um uns herum überall sein und nicht nur so irgendwo in der Hintertasche, in einer kleinen Box versteckt sein. Ich glaube, er will viel mehr Raum haben. Jetzt wird es ein bisschen challenging. Ich fordere dich heraus, weil ich habe mir folgenden Satz aufgeschrieben. Einen durchschnittlichen Christ erkennst du daran, dass er an natürliche Möglichkeiten glaubt. Aber einen überdurchschnittlichen Christ erkennst du daran, dass er an übernatürliche Dinge, Möglichkeiten glaubt. Mach Gott nicht klein, denk nicht in deinen Möglichkeiten und in deinen Umständen, sondern versuch einen Blick für Gottes Welt, für Gottes Glauben zu kriegen, der viel, viel größer ist als das, was wir uns vorstellen können. Und wenn wir uns die Definition von übernatürlich anschauen, wo es heißt, dass es über den Verstand hinausgeht, dann ist es total wichtig, dass wir Gott in unseren Verstand einladen. Weil wenn wir das tun, wenn wir Gott in unseren Verstand einladen, dann haben wir die Möglichkeit, übernatürlich zu denken. Das ist super, wenn du Gott in deinem Herzen hast, aber es ist genauso wichtig, dass du ihn in deinen Verstand einlädst, dass er übernatürlich in deinem Verstand wirken kann. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dann kriegen wir wie so einen neuen Fokus für Dinge. Dann schaffen wir es, anders durch unseren Alltag zu gehen. Ich weiß nicht, ob ihr das vom Fotografieren kennt. Manchmal muss man den Fokus irgendwie richtig einstellen, damit die Dinge, die in den Vordergrund gehören, auch wirklich nach vorne kommen und scharf werden. Und ich wünsche mir das so sehr, dass wir das zusammen schaffen, dass wir so durch die Welt gehen mit Gottes Fokus. Dass wir die Menschen so sehen, wie er sie sieht, mit seinen Augen. Dass wir das hören, was wir hören, mit seinen Ohren. Dass wir Gefühle wahrnehmen wie mit seinem Herzen, dass wir Mitgefühl empfinden, so wie Gott Gefühle empfindet. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, mit einem Fokus von Gott durch unseren Alltag zu gehen, dann ist es möglich, dass wir zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Menschen genau das Richtige tun und das Richtige hören werden. Ich wiederhole das nochmal, schreibt ihr das mit. Wenn wir es schaffen, mit Gottes Fokus durch diese Welt zu gehen, dann können wir es schaffen, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, zusammen mit den richtigen Menschen, das Richtige zu tun und das Richtige zu hören. Und ich wünsche mir das so, so sehr für dich und für mich. Und das ist mein Gebet. Mein Gebet ist übernatürlich, weil in 2. Korinther Vers 5, Vers 7 steht, denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und ich wünsche mir, dass wir zusammen durch unseren Alltag gehen im Glauben. Und nicht nur an das Glauben, was wir sehen, sondern im Glauben an den übernatürlichen Gott. Deshalb ist mein Gebet übernatürlich. Amen.
Hammer, danke. Cool, können wir den vier nochmal einen fetten Applaus geben? Die haben es super gemacht. Sehr, sehr cool. Haben mehr. Ich weiß nicht, wo du heute stehst, was du mit hier hineingebracht hast, aber mein Gebet ist, dass eines von diesen Themen, mindestens eins, vielleicht auch alle vier, in dein Leben heute hineinsprechen. Wisst ihr, Gott liebt uns so sehr, dass wir nichts tun können, damit er uns weniger liebt. Aber wir können auch nichts tun, damit er uns mehr liebt. Gott liebt uns und er möchte dein Leben verändern und prägen. Und wir beten, dass diese 21 Tage, die jetzt vor uns stehen, einfach wirklich prägend sind für deine Beziehung mit Gott. Und ich weiß nicht, wo du bist. Vielleicht bist du über das, was Anni gesagt hat, dass du diese 21 Tage nutzt, um in eine Beziehung mit Gott zu kommen. Vielleicht in eine Beziehung, in ein Level, wo es sich wie zu Hause anfühlt, wo du das Gefühl hast, diese Beziehung geht auf ein neues Level. Sie wird intimer und persönlicher. Und du machst Raum in deinem Alltag, einfach um Gott persönlich zu begegnen. Wir glauben, dass es so wichtig ist, dass wir in unserem Herzen einfach immer weiter wachsen in unserer Beziehung mit Gott. Vielleicht bist du so, dass du einfach Heilung brauchst in deinem Leben gerade. Vielleicht brauchst du gerade seelische oder körperliche Heilung. Hey, warum nutzt du nicht diese 21 Tage, um einfach die Bibel auch mal zu durchstöbern und über Heilung zu lernen und zu beten, Gott einzuladen, mit ihm auf eine Reise zu gehen und an die Verheißungen zu glauben, die er uns gegeben hat in seinem Wort. Wir glauben, dass Gott möchte, dass wir in Freiheit leben. Dass wir leben, dass in Fülle leben und dass du einfach weißt, dass Gott bei dir ist in Situationen, die herausfordernd sind, dass er Heilung schenken möchte, dass es sein Anliegen ist. Vielleicht nimmst du diese 21 Tage, um deine Hingabe mit Gott einfach nochmal zu überdenken und zu sagen, Gott, ich möchte mich dir ganz hingeben. Vielleicht hast du bis jetzt deine Pläne gehabt. Weißt du, ich finde das manchmal faszinierend. Manchmal leben wir unser Christsein so, dass du Entscheidungen triffst und Gott bittest, diese Entscheidungen zu segnen. Als wenn Gott dir nachläuft. Ich glaube, es ist andersrum. Ich glaube, dass Gott vorgehen sollte und dass wir hinterherlaufen. Und dass du nicht sagst, nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille geschieht, Herr. Und vielleicht ist es jetzt eine Zeit, wo du 3 Wochen lang einfach mal Gott hinterherläufst und sagst, Gott, wie kann ich dir nachfolgen? Wie kann ich mein Leben verlieren, um dein Leben, was du für mich hast, zu gewinnen? Damit er vorangeht. Er derjenige ist, der unsere Entscheidungen vielleicht trifft und wir laufen ihm hinterher, weil wir glauben, dass er einen perfekten Plan hat. Oder du nutzt diese nächsten 3 Wochen und du versuchst übernatürlich einfach Gott mit hineinzunehmen in deinen Alltag. Wisst ihr, dass deine Kollegen und deine Familienmitglieder, deine Nachbarn, dass die dort sind, ganz bewusst, weil Gott sie da hineingestellt hat in dein Leben? Wisst ihr, dass Gott eher zu einem Menschen geht, der verloren ist, als ein Menschen, der schon kommt? Wenn Jesus heute wiederkommen würde, er würde nicht zu uns in Gottesdienst kommen, sondern er würde durch die Straßen laufen von Köln und die Menschen suchen, die ihn noch nicht kennen. Weil sein Herz sind immer die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Wisst ihr, wir zählen Leute, die hier heute sitzen. Jesus zählt Leute, die hier heute nicht sitzen. Er lässt 99 stehen und sucht das eine, was verloren ist. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass das eine Charaktereigenschaft Gottes ist. Dass er die Welt sucht mit so einem Scanner. Und er sucht Menschen, die verloren sind, die ihn nicht kennen. Und du bist vielleicht heute Morgen hier und du bist vielleicht einer davon. Du kennst Jesus nicht. Hey, dein ganzes Leben, 20, 30, 40, 50 Jahre, sind wie so ein Strahl auf den heutigen Tag. Und Gott ist derjenige, der dir begegnen möchte. Und er ist übernatürlich. Er ist über das, was wir vielleicht gerade sehen. Aber wir wissen, dass seine Gegenwart heute in diesem Raum ist. Und deswegen möchte ich dich einladen, in den nächsten 3 Wochen dich von Gott gebrauchen zu lassen. Wie genial wäre es, wenn Gott dich benutzt, eine Ermutigung zu bringen, eine Veränderung zu bringen in einem Kollegen, weil du ein Wort vielleicht von Gott bekommst für jemanden. Ich bete, dass du in den nächsten 3 Wochen übernatürliche Eingebungen bekommst von Gott für deine Arbeitskollegen. Weil sie sind verloren. Es sind Menschen, die verloren sind. Wisst ihr, das Evangelium, und das ist einfach jetzt mal so die Wahrheit auf den Tisch geknallt, das Evangelium macht nicht schlechte Menschen in gute Menschen. Das Evangelium, die Botschaft von Jesus, bringt verlorene Menschen und macht sie zu gefundenen Menschen. Menschen, die tot sind geistlich, zu Menschen, die lebendig sind geistlich. Das ist das Evangelium. Das ist die Kraft von der Message, die wir hinaustragen in diese Welt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, die Leute, mit denen wir vielleicht schon Jahrzehnten zusammenarbeiten, dass Gott sie so liebt, so ein Herz für sie hat, dass er dich hineingestellt hat in diese Situation, um einen Unterschied zu bringen. Und es braucht gewöhnliche Menschen, die an einen übernatürlichen Gott glauben. Und dann passieren Wunder. Vielleicht können wir mal zusammen aufstehen heute als Abschluss. Und ich möchte einfach Gott einladen, heute zu kommen, einfach mit seiner Gegenwart, um das zu versiegeln, was du heute gehört hast. Und Jesus, wir beten einfach heute Morgen, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und dass du anfängst, in unseren Herzen was zu bewirken. Wir beten, dass die nächsten 3 Wochen wirklich lebensverändernd sind. Wir beten, dass du unsere Beziehung mit dir auf ein neues Level hebst. Wir beten, dass wir mehr von dir verstehen, dass wir näher an dein Herz kommen. Wir sehnen uns danach, Jesus, intimer mit dir zu werden, persönlicher dich zu kennenzulernen. Vater, ich habe eine Sehnsucht danach, mehr von dir zu erleben. Wir geben uns nicht damit zufrieden, was wir jetzt schon erlebt haben. Wir glauben, dass das noch viel mehr ist. Wir glauben, dass du noch viel mehr mit Köln vorhast. Wir glauben, dass du noch viel mehr mit Deutschland vorhast und mit dieser Welt. Und es braucht gewöhnliche Menschen, die an einen ungewöhnlichen Gott glauben, um Veränderung zu bringen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du kennst Jesus gar nicht. Ich möchte jetzt die Chance geben, eine Entscheidung zu treffen, die dein Leben für immer verändern wird. Und diese Entscheidung ist, indem du Ja zu Jesus sagst. Und du machst diese Entscheidung ganz einfach mit einem Gebet. Du bist nie weiter weg von Gott als dein nächstes Gebet. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen ein Gebet zu sprechen, in dem du Jesus einlädst, Herr deines Lebens zu werden. Dass du verstehst, dass er für dich gestorben ist. Dass er für dich auferstanden ist. Dass er einen genialen Plan für dein Leben hat. Dass er dir neues Leben schenken möchte.
Wir als Köln City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutzt doch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite Köln City Church vorbei.